7 Minutes. Arbeitsrecht für Entscheider.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von 7 Minutes, dem Podcast von Klimt Arbeitsrecht. Heute geht es um vermeidbare Fehler bei der Zustellung von Kündigungen, um das Homeoffice als milderes Mittel bei Standortschließungen und um die betriebsübergreifende Einführung neuer Software. Kündigungen richtig zustellen. So vermeiden Arbeitgeber teure Fehler. Eine Kündigung ist geschrieben, unterschrieben und dann? Viele Arbeitgeber denken, damit ist alles erledigt. Doch der wichtigste Schritt kommt erst noch: die rechtssichere Zustellung. Denn die Kündigung wird nur dann wirksam, wenn sie dem Arbeitnehmer tatsächlich zugeht. Und zwar nachweisbar. In der Praxis passieren hier häufig Fehler und diese Fehler können teuer werden. Gerade bei langen Kündigungsfristen. Die Do's, worauf Arbeitgeber achten sollten. Empfehlenswert ist die Zustellung durch einen neutralen Boten. Dieser sollte genau wissen, was im Umschlag steckt, also den Inhalt kennen. Und er sollte auch bezeugen können, wann, wo und wie die Kündigung eingeworfen wurde. Der Umschlag des Kündigungsschreibens sollte klar als persönlich, vertraulich gekennzeichnet sein. So ist die Bedeutung des Inhalts von Anfang an erkennbar. Auch der Zeitpunkt der Zustellung spielt eine wichtige Rolle. Gerade wenn die Kündigung noch fristwahrend am Monatsletzten zugestellt werden muss, sollte das möglichst noch am frühen Nachmittag passieren. Sonst gilt die Kündigung möglicherweise als erst am nächsten Tag zugegangen. Insgesamt gilt, der Vorgang muss dokumentiert sein. Der Bote sollte den Zeitpunkt der Zustellung, die Adresse und den Inhalt der Sendung schriftlich festhalten. Nur so lässt sich im Zweifel belegen, dass die Kündigung rechtzeitig und korrekt zugestellt wurde. Die Don'ts. Was besser vermeiden? Ein häufiger Irrtum ist der Griff zum Einschreiben mit Rückschein. Klingt nach Sicherheit, wird in der Praxis aber oft zum Problem. Holt der Empfänger die Sendung nämlich nicht ab, geht die Kündigung ihm auch nicht zu. Auch beim Einwurf-Einschreiben besteht Unsicherheit. Zwar landet der Brief direkt im Briefkasten, aber ohne detaillierten Zustellnachweis. Insbesondere zur Person des Zustellers sowie zu Datum und Uhrzeit. So lässt sich der Zugang im Streitfall nicht nachweisen. Der reine Einlieferungsbeleg reicht hierfür nicht aus. Ebenso wenig verlässlich ist das Online-Tracking der Sendung. Digital lässt sich zwar nachvollziehen, wann und wo der Brief unterwegs war, doch entscheidend ist allein der tatsächliche Zugang beim Empfänger. Und den kann ein Online-Status allein nicht hinreichend beweisen. Eine Kündigung, die den Empfänger nicht nachweislich erreicht, entfaltet keine rechtliche Wirkung. Sie ist einfach nur ein Blatt Papier. Und das Arbeitsverhältnis besteht weiterhin. Home Sweet Home bei der Standortschließung? Wenn Unternehmen einen Standort schließen oder Beschäftigte aus anderen Gründen an einem anderen Arbeitsort einsetzen müssen, kommt immer wieder die Frage auf, können Beschäftigte verlangen, zukünftig im Homeoffice zu arbeiten, statt umzuziehen? Das LAG Baden-Württemberg hat das zuletzt abgelehnt. Homeoffice-Angebote seien grundsätzlich kein milderes Mittel gegenüber einer Änderungskündigung zur Verlegung des Arbeitsortes. Im konkreten Fall hatte ein Unternehmen einen Betrieb geschlossen und den Beschäftigten per Änderungskündigung angeboten, ihre Arbeit an einem 240 Kilometer entfernten Standort fortzusetzen. Ein Mitarbeiter, der teilweise im Homeoffice gearbeitet hatte, nahm die Änderungskündigung unter dem Vorbehalt an, dass er dann von zu Hause aus arbeiten kann. Das Unternehmen lehnte ab. Die Tätigkeit könne nicht vollständig im Homeoffice erbracht werden. Das LAG entschied, das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Mitarbeiter die vollständige Durchführung seiner Tätigkeit im Homeoffice anzubieten. Ein ausschließlicher Homeoffice-Arbeitsplatz habe ja auch bisher nicht bestanden. Das Gericht betont, dass ein Anspruch auf Homeoffice-Arbeit nur in seltenen Ausnahmefällen besteht, zum Beispiel bei familiären Notsituationen. Das LAG hat dieser bisher kontrovers diskutierten Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung beigemessen und die Revision auf Bundesebene zugelassen. Diese wurde auch schon eingelegt. Es bleibt zu hoffen, dass das BAG nun klare Spielregeln für den Umgang mit Homeoffice bei Änderungskündigungen aufstellt, um die derzeitige Unsicherheit für Arbeitgeber und Beschäftigte zu beseitigen. Bis dahin sollten Arbeitgeber im Streitfall zumindest erklären können, welche Gründe gegen eine vollständige Tätigkeit von zu Hause aus sprechen. One-Tenant-Ansatz als Gestaltungsmittel. Technische Einrichtungen, besonders neue Software, werden in Unternehmen mit mehreren Betrieben sehr häufig betriebsübergreifend eingeführt. Dies gilt auch bei Konzernen. Dort wird in der Regel eine einheitliche Software für alle Unternehmen im Konzern ausgerollt. Zuvor ist zwingend die betriebliche Mitbestimmung zu beachten. Aber wie und mit wem? Für Arbeitgeber stellt sich insbesondere bei unternehmensübergreifenden Einführungen die Frage, welche Gremien dürfen mitbestimmen. Für die Wahrnehmung von Mitbestimmungsrechten ist grundsätzlich der unmittelbar gewählte Betriebsrat zuständig. Soweit in Unternehmen und Konzernen jedoch ein Gesamt- und Konzernbetriebsrat besteht, machen regelmäßig auch diese Gremien ein Mitbestimmungsrecht vor der Softwareeinführung geltend. Die Rechtsprechung hat in diesen Fällen den Standpunkt, dass die örtlichen Betriebsräte nicht zuständig sind, wenn eine betriebs- oder unternehmensübergreifende Verarbeitung von Mitarbeiterdaten erfolgt. Dies passiert immer dann, wenn die Software im Rahmen einer sogenannten Einmandanten- oder auch One-Tenant-Lösung eingeführt wird. Hierbei wird das gesamte Unternehmen oder der gesamte Konzern bezogen auf die elektronische Datenverarbeitung vom Softwareanbieter als einheitlicher Mandant mit zentraler Administration geführt. Bedeutet, dass mindestens ein Betrieb oder ein Unternehmen Zugriff auf Daten von Mitarbeitern anderer Betriebe oder Unternehmen hat. Nach der Rechtsprechung reicht somit die Möglichkeit einer zentralen Überwachung der Mitarbeiter mehrerer Betriebe oder Unternehmen aus, um die Zuständigkeit des Gesamt- oder Konzernbetriebsrats zu begründen und örtliche Betriebsräte aus der Mitbestimmung zu verdrängen. Diesen Umstand können Arbeitgeber für sich nutzen. Denn durch die richtige Ausgestaltung der technischen Einrichtung kann der Arbeitgeber beeinflussen, welches Gremium für die Mitbestimmung zuständig ist. Entscheidet sich etwa eine Konzernspitze für eine Einmandantenlösung, muss mit den örtlichen Betriebsräten oder den Gesamtbetriebsräten nicht mehr über die Softwareeinführung verhandelt werden. Die Entscheidung über die Softwareausgestaltung ist dem Mitbestimmungsrecht über die spätere Einführung vorgelagert. Sie unterliegt damit nicht der Mitbestimmung. Das haben kürzlich auch das Arbeitsgericht Bonn und das Landesarbeitsgericht Köln bestätigt. Und das war's mit unserer heutigen Folge von 7 Minutes. Danke fürs Zuhören. Neue aktuelle Themen aus der Welt des Arbeitsrechts gibt's dann wie immer kommenden Dienstag wieder. Bis dahin, treffen Sie die richtigen Entscheidungen.
Mehr Infos zur heutigen Folge finden Sie auf cleant.de/podcast. Und weitere Themen aus der Welt des Arbeitsrechts lesen Sie immer aktuell auf cleant.blog.